Hallihallo, heute wird es gar nicht so lang vermutlich die gesamte Folge sein, denn das hier ist die zusammenfassende Folge zur 6. Staffel von The Expanse und das waren ja nur 6 Folgen, aber die lade ich natürlich auch nochmal als zusammenhängende Einheit hoch, weil wenn man das einmal anfängt, dann zieht man das auch durch und deshalb für alle, die sich das jetzt hier anhören, wünsche ich viel Spaß mit der Folge.
Was ist das da?
Alligatorleder, gefällt's dir?
Ein Tier?
Hallo, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daddy Watch. Und es ist Folge 1 der 6. Staffel. Die Folge hat den Titel Verhängnisvoller Fehler im Original Strange Dogs. Das ist eine durchaus unterschiedliche Titelgebung, aber nun ja. Erstmal die Fakten, erschienen am 10.12.2021, 46 Minuten lang, Regie führte Bragg Eisner, das Drehbuch schrieb Naren Shankar, dann haben wir natürlich einen Staffelbeginn, das heißt, wir haben auch den Showrunner der Staffel, das ist auch Naren Shankar, und die Hauptbesetzung in dieser Staffel ist komplett die gleiche wie in der letzten, nicht komplett die gleiche, weil es fehlt ja Cass Anwar. Und ich sage aber trotzdem nochmal die Namen. Wir haben Stephen Strait als Jim Holden, Dominique Tipper als Naomi Nagata, Wes Chatham als Amos Burton, Shoray Agdajlo spielt Christian Avasarala, Frankie Adams ist Roberta Bobby Draper, Kara Gee spielt Kamina Drummer, Kieran Alexander ist Marco Inaros, Yasai Chase Owens spielt Philip Inaros und Nadine Nicole ist als Clarissa Mao dabei. So, dann springen wir mal rein in die Handlung. Wir beginnen bei einem jungen Mädchen, so um die 10 Jahre alt, würde ich sagen, namens Kara. Sie ist auf einem der Kolonieplaneten, wir wissen ganz am Anfang noch nicht auf welchem, da in der Natur unterwegs, beobachtet verschiedene Tiere, die da leben. Eins nennt sie Sonnenvogel, sie beobachtet einen davon, einen Sonnenvogel und dessen Küken. Und dann hört sie etwas im Unterholz und ein komisches, hässliches Tier taucht auf, das sie als eine Art Hund identifiziert. Dann wird allerdings der Muttervogel, den sie noch gefüttert hat, mit ihrem Energieriegel plötzlich krank. Sie schnappt ihn und nimmt ihn mit, rennt Richtung zu Hause und wir gehen mit der Kamera hoch, 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 hoch und sehen, das habe ich in der letzten Folge nicht erwähnt, am Ende ein Gebilde, das wir am Ende der letzten Folge gesehen haben, als wir Cortazar mit der Barkeith kommunizieren haben sehen. Und zwar irgendetwas, was da im Orbit, ein Gebilde, das, keine Ahnung, so ein bisschen Raumschiff-ähnlich aussieht, aber halt nicht wie ein Raumschiff der Menschheit. Und wir erfahren, zack, wir sind hier auf Laconia. Das ist ja Ende der letzten Staffel, also wirklich am Ende der letzten Staffel ein Thema gewesen. Also wir werden auch etwas von Laconia zu sehen bekommen. Dann gehen wir rein in den Vorspann und nach dem Vorspann kriegen wir einen kurzen Blick auf die Ereignisse und die Grundsituation. Man kann zusammenfassen, es befindet sich alles im Krieg, und zwar Freie Raummarine gegen Erde und Mars quasi. Wir erfahren, dass Marco seit 6 Monaten die Erde und ich glaube auch den Mars mit Asteroiden angreift. Also wir erfahren es hier vor allem von der Erde. Er bindet damit die UN-Streitkräfte bei der Erde. Wir erfahren auch, dass die Biosphärenkandidaten eine Katastrophe sind. Also es sieht nicht so aus, als könnte die Erde sich noch lange selbst versorgen. Also irgendwie alles gar nicht gut. Das erfahren wir von Avasarala, die mit Bobby bei irgendeiner vor 6 Jahren eingeweihten Superplantage ist, wo die jetzt gar nichts mehr abwirft. Also es ist alles ziemlich trostlos auf der Erde. Wir erfahren auch, dass die Rossi als Kriegspartei dabei ist auf Seiten der UN-Truppen. Sie sehen sie mit einem Schiff der Freien Raummarine kämpfen. Den Kampf gewinnen sie auch. Sind halt irgendwo im All unterwegs auf einer Erkundungsmission. Sollten rausfinden, ob die Freie Raummarine in einem gewissen Bereich aktiv ist. Kann man jetzt sagen, ja. Clarissa ist tatsächlich mit an Bord, hilft Amos bei den Reparaturen. Sie untersuchen einen Asteroiden und finden heraus, dass dieser Asteroid einen Antrieb hat. Also offensichtlich gelegen hat es, ist das die Methode, mit der Marco Inaros die ganzen Asteroiden Richtung Erde schickt. Er hat ihnen einen Antrieb verpasst. Also einen Raketenantrieb. Ja, dann sind wir auf der Sirius Station. Da hat, befindet sich gerade die Führung der Freien Raummarine. Wir sehen erstmal Philipp, wie er random mit einer Frau vögelt. Marco sitzt derweil mit Nico Sanjrani und einem anderen neuen Charakter namens Rosenfeld Gurliang zusammen und muss sich von Sanjrani, die quasi die neue Oberchefin von Sirius ist, seit Marco wohl Dawes getötet hat, Anderson Dawes ist tot, die ja quasi über die wichtigen Dinge spricht, nämlich Nahrungsversorgung. Philipp kommt hinzu und hört eigentlich nicht so wirklich zu, er ist eigentlich nur geil auf die Barkeeperin, da wo die sitzen. Wir erfahren auch, dass Drummer noch nicht gefunden wurde, obwohl ein hohes Kopfgeld auf sie ausgesetzt wurde, genauso wie auf die Rossi. Und dann sehen wir noch einen Kumpel von Philipp, der Johan heißt und der hat sich eine Alligator-Lederweste gekauft, also irgendwie scheinen die jetzt alle auf großem Fuß zu leben. Und dann sehen wir noch, wie Marco eine große, große Rede hält und damit die Gürtler alle richtig hinter sich versammeln will. So, dann sehen wir, was Drummers Truppe macht. Sie ist ja noch mit Josep und Michio zusammen und naja, die verstecken sich vor Kopfgeldjägern. Wir sehen, wie sie in einem Trümmerfeld sich verstecken und wann will diese aus dem Hintergrund angreifen. Michio macht dabei einen Fehler, wegen dem dann ein Torpedo benutzt werden muss im Kampf. Man hat nicht mehr viele, der findet man raus, dass es, also beim weiteren Zählen, es sind nur noch 3 Torpedos, die man hat. Also irgendwann wird einem die Munition ausgehen, man muss also etwas tun. Dann sind wir wieder auf der, oder nicht auf der Rossi, sondern bei der Rossi, bei diesem Asteroiden, denn Holden hat sich zu diesem Antrieb begeben und untersucht den. Wir merken im Gespräch mit Naomi, also sie spricht mit ihm, während sie noch in der Rossi ist, dass sie sich immer noch Vorwürfe wegen Alex macht. Holden sagt ja auch nochmal, hör auf, mach das nicht. Holden aktiviert derweil, während er das Ding untersucht, versehentlich den Reaktor und der droht loszugehen, was Holden natürlich direkt töten würde. Und Holden, naja, anstatt abzuhauen, haut er einfach auf das drauf, wo er da gerade gearbeitet hat und es gelingt ihm mit sehr viel Glück damit, den Reaktor wieder auszuschalten. Oder kaputt zu machen. Ja, das ist gerade noch mal so gut gelaufen. Dann sehen wir, wie Clarissa und Amos von ihren Reparaturarbeiten zurückkommen und wir merken, dass Clarissa immer noch einen ziemlich schweren Stand auf der Rossi hat. Also wir sehen vor allem, wie Naomi auf sie reagiert. Holden scheint sie weitgehend, nein, nicht komplett, aber so ein bisschen zu ignorieren, einfach hinzunehmen, ihre Wesenheit, aber Naomi ist da schon recht feindselig. Amos spricht das dann auch an und sagt, ey komm, wir haben dir lauter Sachen verziehen. Sie macht hier ihre Arbeit, sie macht sie gut, bitte lass sie in Ruhe. Und irgendwie scheint so generell die Stimmung auf der Rossi keine gute zu sein. Auch an einer anderen Stelle sagt Amos auch, er ist eigentlich nur hier, weil er Holden nicht im Stich lassen wollte. Aber irgendwie, naja, da ist alles nicht so richtig gut. Dann sind wir nochmal bei Drummer und sie debattiert mit Josep über das Vorgehen und auch weitere und auch über Michio. Josep meint, sie ist nicht gemacht für dieses Leben und man muss sie irgendwo hinschicken, wo sie in Sicherheit ist. Drummer will sie nicht wegschicken, doch als Michio zu ihnen kommt, entscheidet Drummer doch, dass man sie an einem sicheren Hafen lassen möchte, sobald man einen findet. So, dann sind wir wieder auf der Sirius Station. Wir sehen, wie Philipp und Johan jeweils eine Frau mit auf die Pella zusammengenommen haben. Johan hält eine große Lobrede auf Philipp. Generell versuchen sie hier die zu beeindrucken. Allerdings, irgendwann hält Philipp das nicht mehr aus und haut ab. Dann sehen wir, wie Rosenfeld mit, heißt sie Rosenfeld? Ja, ne? Ein komischer Name. Rosenfeld mit Marco spricht und naja, praktisch vorschlägt, die Leute auf Sirius verhungern zu lassen, ne? Also sich nicht um das zu kümmern, was Nico Sanjrani da da vorgeschlagen hat. Philipp bekommt das mit und widerspricht, wird dann allerdings abgebügelt von seinem Vater, der lässt sich von Rosenfeld ganz schön einnehmen. Dann sind wir wieder auf der Rossi. Wir sehen, wie Holden eine Aufzeichnung vom Verschwinden der Bakith bekommt. Ihr erinnert euch vielleicht, Ringentitäten, Ende der letzten Staffel. Letzt war ja erst gestern die Folge. Von daher, wichtig, dass das man es erfährt wahrscheinlich. Er zeigt es Amos, der meint, ja, wichtig, aber können wir erstmal hinten schieben. Marco ist jetzt der Feind. Und Naomi hat tatsächlich die Daten vom Asteroiden ausgewertet und, ich brauche jetzt keine Details, was sie herausgefunden hat, ist, hat Sprengstoff, denn sie hat herausgefunden, dass es ein Aufklärungsschiff gibt namens Azure Dragon, das die Asteroiden kontrolliert und die Abschüsse der Asteroiden kontrolliert. Folglich, wenn man das zerstören würde, könnte man die Abschüsse der Asteroiden zukünftig verhindern. Dann sehen wir Avasarala zum ersten Mal. Die ist mit einem, zum zweiten Mal in der Folge. Die ist jetzt auch auf einem Raumschiff unterwegs und unter anderem mit an Bord Monica Stewart. Die nervt Avasarala mit Fragen und wird von ihr auch relativ schroff abgewiesen. Auf Sirius sehen wir, wie Philipp sich wieder in der Bar, wo er vorhin scharf auf die Barkeeperin war, betrinkt, markiert da groß den Dicken, kommt dann, also will auch wieder was von der Barkeeperin, kommt mit deren Ablehnung nicht klar. Johann kommt dann dazu und will ihn ein bisschen runterbringen und im Streit zieht Philipp seine Waffe und schießt einfach und tötet Johann damit. Heftig. Heftig. Ja. Und dann sind wir zum Schluss nochmal bei beim Schiff, auf dem Avasarala sich befindet. Ich habe mir nicht gemerkt, wie das heißt. Auf jeden Fall scheint sie, also Bobby ist ja ihre ihre Verbindungsoffizierin und so ein bisschen ihre Art Adjutant. Und Bobby trifft sie in ihrem Quartier. Avasarala genießt die Schwerelosigkeit und spricht dann mit Bobby, die einerseits bemerkt Avasarala schon, dass Bobby so diesen Job echt nicht mag, ihn eher aus Pflichtgefühl macht, ja, weil sie ja Bobby eigentlich eine Frau der Tat ist und sie jetzt hier die ganze Zeit nur eigentlich ihr hinterherläuft und reden muss, das nicht ihr ist. Aber Avasarala sagt ihr auch, dass sie irgendeinen großen Plan hat, um Hoffnung zu erzeugen, weil sie das für das Wichtigste hält. Ne? Momentan fühlt sich alles sehr hoffnungslos an und sie will aber der Erde wieder ein Ziel geben oder eine Hoffnung geben, die diesen Krieg, also wofür man kämpfen kann in diesem Krieg. Denke ich grundsätzlich gar nicht mal verkehrt. Auf jeden Fall endet damit die Folge. So, jetzt habe ich noch zwei Auffälligkeiten. Also erstens muss ich, klassische Auffälligkeit, erster Auftritt, Kathleen Robertson als Rosenfeld Guoliang. Die wird in dieser Staffel wichtig sein. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist jetzt nicht so ein erster Auftritt-Ding, wir haben ja die Ceres Station, die hatten wir in der ersten Staffel. Und ich würde sagen, die sieht ja komplett anders aus, das ist ein anderer Ort. Also da hätte man ein bisschen auf Kontinuität achten können. Also es sieht nicht aus wie die Ceres Station, auf der Miller in der ersten Staffel noch unterwegs war. Aber naja, so ist es halt. Gut, dann noch eine Wertung. Heute gibt es eine 8 von 10. Guter Auftakt in die Staffel. Man sieht auch so erste Richtung. Ich meine, bei vielen ist es so ein bisschen, an vielen Stellen ist es so ein bisschen Status Quo. Außer, finde ich, bei der Rossi. Die tritt Handlung in Gang, ne? Indem sie bei dem Asteroiden halt diese Daten finden. Und was besonders ist, was ich jetzt auch schon mal sagen kann, was in dieser Staffel besonders bleibt, ist dieser Beginn, der findet nämlich ziemlich losgelöst von allem statt, ne? Dieser Beginn da auf Laconia. Und das wird uns die ganze Staffel durchbegleiten und basiert, so viel kann ich auch sagen, auf einer Kurzgeschichte, die die beiden Autoren der Romanvorlage geschrieben haben, die sich auch Strange Dogs nennt, genau wie diese Staffel hier, wie diese Folge hier. Und ja, eigentlich, soweit ich weiß, zwischen den Büchern 6 und 7 spielt. Oder im Bereich von Buch 6, kann man auch so sehen. Aber ja, also eine Geschichte, die quasi mit Laconia zu tun hat. Und Laconia, habe ich ja schon, glaube ich, schon gesagt, ist sehr wichtig in den Büchern 7 bis 9. Allerdings sind die ja nicht mehr in der Serie verfilmt worden. Deshalb fand ich als ich die Staffel damals zum ersten Mal gesehen habe, war es ein mutiger Schritt, weil man wusste ja schon, dass es damit aufhört. Ich dachte, okay, warum macht ihr das Thema jetzt noch auf? Bringt doch das freie Raummarine-Thema einfach zu Ende und gut ist. Aber naja, da hat man wohl gehofft, man würde noch bei irgendeinem anderen Sender landen, was da nicht passiert ist. Oder keine Ahnung, was man damit vorhatte. Gut, jetzt habe ich auf jeden Fall noch relativ viel über den Kram geredet und ich sage jetzt noch, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut und dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Soll ich mich besser dabei fühlen, dass ich fast an meiner eigenen Kotze erstickt wäre?
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Folge 2 der sechsten und letzten Staffel von The Expanse. Es ist ja eine kurze Staffel, wir haben nur 6 Folgen, das heißt, es ist schon ein Drittel wieder rum. Die Folge hat den Titel Azure Dragon, im Original Azure Dragon. Erst die Fakten, erschienen am 17.12.2021, Länge 44 Minuten lang, Regie führte Jeff Woolnough und das Drehbuch schrieben Daniel Abraham und Ty Frank, also die beiden Autoren der Romanvorlage. Dann direkt rein in die Handlung, wir beginnen wieder auf Laconia bei Kara. Wie gesagt, das wird die ganze Staffel so gehen. Sie bringt den Sonnenvogel nach Hause, den der dort zu Hause allerdings verendet. Die Eltern erklären ihr, dass er an Karas Riegel gestorben ist, weil die Gewesen hier eine völlig andere Biochemie haben. Das ist wohl der Grund, aufgrund dessen kann man auch da wohl nichts essen, was da wächst, sondern man muss selbst Sachen anbauen, die man von der Erde mitgebracht hat. Die Eltern können sich allerdings jetzt auch nicht weiter um die Kinder direkt kümmern, denn sie müssen zu einer Versammlung mit dem Militär. Wir haben ja schon Ende der letzten Staffel erfahren, dass das hier eine ziemlich krasse, strenge Militärjunta werden könnte. Also die Eltern sind dann weg, Kara schnappt sich eine Drohne und macht sich auf den Weg zurück zum Nest, ihr Bruder Xan muss leider zurückbleiben und also sie will die Drohne benutzen, um die Küken wieder oben ins Nest zu setzen, wo ich jetzt aber auch nicht weiß, was das bringen soll, weil die Mutter ist ja trotzdem tot, die verhungern ja sowieso, naja. Auf jeden Fall schnappt sie sich mit der Drohne ein Küken und setzt es wieder ins Nest. Und als sie sich das nächste holen will, macht sie einen Fehler beim Fliegen und die Drohne geht kaputt. Dann sehen wir, wie der merkwürdige Hund wiederkommt und als sie den toten Vogel begraben will, sich den einfach schnappt und mit dem abhaut. Dann sind wir wieder im Sol-System. Wir sehen, wie die Rossi neue Vorräte bekommt. Sie ist jetzt einfach eine Kriegspartei, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Wird von der Erde versorgt. Es wird auch angekündigt, dass auf Avasaralas Befehl ein Missionsspezialist sich der Rossi anschließen wird. Deshalb ordert Holden Clarissa an, dass sie sich verstecken soll. Und wir erfahren, wer der Missionsspezialist ist. Es ist Bobby. Avasarala hat sie jetzt doch in den Einsatz geschickt, was ja dann doch nett ist. Und Bobby meint, man würde jetzt in den Kampf ziehen. Und dann sehen wir den Vorspann. Nach dem Vorspann sind wir bei Philipp, der ist tatsächlich im Knast gelandet. Also es hat Konsequenzen, naja, so in der Art gehabt. Denn Papa holt ihn aus dem Knast. Nico Sanjrani protestiert zwar so halbherzig, aber Papa sagt, da kümmere ich mich drum. Und erzählt Philipp, dass die Ereignisse offiziell umgedreht werden, dass nämlich offiziell Johann ihn angegriffen habe und Philipp sich nur verteidigt, was natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, aber naja, Marco macht auch seine Enttäuschung gegenüber Philipp klar, er bezeichnet ihn als Peinlichkeit und man merkt schon, dass er das alles wieder nur auf sich bezieht. Er erzählt ihm noch, wie er und Sin damals, sie haben auch immer viel Scheiße gebaut, jede Nacht mit anderen Frauen gevögelt. Aber am nächsten Morgen haben sie sich wieder ihrer Mission hingegeben und so, der Typ geht mir so auf den Sack. Naja, auf jeden Fall, es geht alles mal wieder um ihn. Nun ja. Dann sind wir wieder bei der Rossi. Bobby präsentiert jetzt das Ziel und die Mission. Und zwar ist das Ziel die Azure Dragon, die man ja in der letzten Folge gefunden hat. Man will sie allerdings nicht einfach zerstören, sondern man will sie entern, denn die Daten, die sich an Bord befinden, könnten extrem wertvoll sein. Bobby erklärt ihren Plan dafür, man will die Azure Dragon mit so einer Art Störsender von außen stoppen und dann irgendwelche Sprengladungen anbringen und irgendwie, also eindringen und gleichzeitig allerdings, ich weiß gar nicht, was man genau, also irgendwie verhindern, dass die Azure Dragon wieder einfach abhauen kann oder sich sprengen kann, um die Daten nicht freizugeben. Naja. Amos zeigt ihr dann auch noch, dass Clarissa an Bord ist. Bobby ist so ein bisschen entsetzt, aber spielt dann mit. Holden spricht Bobby dann noch auf die am Ring verschwundenen Schiffe an und zeigt ihr die Aufzeichnung der Bakith, die er in der letzten Folge bekommen hat. Und er möchte von ihr wissen, ob der Mars irgendwas weiß über Schiffe, die am Ring verschwinden, und sie verspricht ihm, die Daten zu besorgen dafür. Dann sehen wir, was Drummer macht. Drummer sorgt dafür, dass, oder versucht dafür zu sorgen, dass Michio in Sicherheit kommt. Trifft sich mit einem Mann namens Liang Walker, der zur Gürtlerfraktion Golden Bow gehört. Und der Golden Bow ist wohl recht gespalten, was Marco angeht. Also die Hälfte, ein Teil von denen folgt Marco, ein Teil widersetzt sich ihm offen. Walker war jemand, der Marco gefolgt ist, allerdings so seinen Side-Hustle macht hier und da, und genau, wie gesagt, Michio soll bei ihm mit Sicherheit sein. Er erzählt dann noch so ein bisschen von der Fracht, die er für Marco zu Nachschubdepots transportiert, was Drummer zu interessieren scheint, und sie lädt ihn aufs Schiff ein. Bei Sirius auf der Pella schlägt Rosenberg jetzt Marco ein Vorgehen mit Philipp vor. Er sagt ihm irgendwie, zeigt ihm, also in gewisser Form soll er ihn bestrafen, und der soll sich beweisen in gewisser Form. Denn die Mannschaft redet schon irgendwie über Philipp. Also wahrscheinlich auch Gerede, dass Philipp bevorzugt werden würde, weil er der Sohn des großen Anführers wäre. Marco scheint ihre Forschheit zu mögen. Also sie ist sehr deutlich ihm gegenüber und Marco gefällt das. Und wir sehen aber parallel, wie Philipp offensichtlich ein schlechtes Gewissen wegen Johann plagt. Er geht durch seine Sachen und ja, also man sieht es ihm schon an, dass ihn das quält, was er getan hat. Zu Recht. Dann sind wir nochmal bei Drummer. Die spricht mit Walker und versucht, ihn von Widerstand gegen Marco zu überzeugen. Wirkt auch so, als wäre sie damit recht erfolgreich. Wieder zurück bei Philipp sehen wir, wie er bei Rosenfeld dafür sorgt, dass Johns Familie etwas Entschädigung bekommt für den Tod ihres Sohnes. Auch wenn es leider nur irgendwie irgendwelche Energiebriketts sind, aber Holz, irgendwie Heizungsbriketts, irgendwas jetzt nicht allzu dolles, das machte Rosenfeld schon deutlich, aber sie kriegen immerhin etwas. Und er sendet auch eine dementsprechende Nachricht an dessen Familie, also an Johns Familie, wo er Johann über die höchsten Töne lobt, aber natürlich nicht die Wahrheit über seine Involviertheit in den Tod, teilt. Dann sind wir kurz auf Avasaralas Schiff. Wir sehen Monika, die zwei Typen belauscht oder hört, wie die miteinander sprechen, die quasi austauschen, dass Avasarala irgendeine riskante Aktion startet und sie sind nicht so richtig einverstanden sind damit. Es geht sicherlich um den Angriff auf die Azure Dragon, weil den sehen wir jetzt besser gesagt, wir sehen, wie die Rossi sich darauf vorbereitet. Dann sind wir nochmal bei Avasarala, die wird nämlich von Monika mit einer Frage genervt, kriegt aber auch einfach eine deutliche Antwort à la lass mich in Ruhe zurück. Und dann sehen wir den großen Kampf mit der Azure Dragon. Denn die Rossi nähert sich der, versucht sich unbemerkt zu nähern, wird dann allerdings entdeckt. Die Azure Dragon versucht zu fliehen. Holden will auf sie schießen und sie zerstören. Bobby gibt da allerdings kein Okay für. Und sie will, dass man die Azure Dragon einholt. Und das gelingt Holden auch. Da ist die Rossi eigentlich einfach das bessere Schiff. Bobby möchte jetzt rüberspringen zur Azure Dragon und macht das auch, schafft diesen Sprung auch und gelingt es ihr mit dieser Art Störsender, die Azure Dragon vorübergehend lahmzulegen. Jetzt hat Naomi den Job, zu Bobby dazuzustoßen und das auch mechanisch hinzukriegen, dass die Azure Dragon wirklich lahmgelegt ist und sich halt nicht weiterfliegen kann und nicht sich zerstören kann. Naomi hat allerdings beim Springen, also in dem Moment, wo sie aus dem Schiff springen soll, einen Panikanfall. Und das heißt, Clarissa nimmt ihr das Werkzeug ab und springt für sie. Naomi hat halt direkt die Erinnerung an ihren Weltraumsprung, der war auch traumatisch. Clarissa springt also rüber und mit Helmkamera und Naomis Anweisung kann sie dann diese Azure Dragon auch richtig lahmlegen. Da greifen allerdings drei Leute an, Einer schießt eine, also ist da kurz davor, eine Rakete auf Bobby zu schießen, die Bobby ziemlich sicher töten würde. Und Clarissa benutzt jetzt ihre Mods und setzt die drei Typen damit außer Gefecht. Er holt sich damit schon Bobbys Respekt so ein bisschen. Amos und Holden entern derweil das Schiff und es gelingt ihnen tatsächlich, die Daten zu sichern, die die Azure Dragon hat. Und es sind nicht einfach irgendwelche Daten, es sind die Daten wohl über Marcos sämtliche Angriffspläne. Dann sind wir bei Ava Sarada, die empfängt Monica, erzählt ihr aber gar nichts von dem tollen Erfolg, sondern sie möchte von Monica etwas. Und zwar soll Monica journalistisch dokumentieren, welches Leid die Asteroiden auf der Erde angerichtet haben. Und das soll, sie hat die Hoffnung, dass das Sympathien im Gürtel für die Erde erzeugt. Und da bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das funktioniert. Dafür hat die Erde den Gürtel zu lange mit dem Arsch nicht angeguckt. Da wird man im Gürtel, glaube ich, eher sagen, ach, jetzt plötzlich. Naja. Aber Sarala halt. Taktierisch, man, sehr schlau, aber in Sachen für andere Leute verstehen, nicht so. Dann sind wir nochmal auf der Rossi. Wir sehen Clarissa, die, ja, durch ihre Mods, die machen sie ja mal ganz schön fertig, sitzt in der Krankenstation. Amos spricht mit ihr über ihre ganze Aktion. Dann kommt Holden dazu und verteilt ihr einen ordentlichen Anschiss, dass sie Befehle nicht befolgt hätte und eigenmächtig gehandelt hätte, dass das in Zukunft bitte nicht mehr vorkäme. Und sie freut sich hinterher, weil er sie im Laufe seines Anschisses, also Amos ist auch ein bisschen verwirrt, sie sagt ihm, ey, du weißt schon, dass du da gerade einen Einlauf bekommen hast, und sie sagt, ja, aber er hat mich zum ersten Mal als Teil der Crew bezeichnet, was natürlich für sie wirklich schön ist. So, und dann sehen wir noch, wie Marco vom Verlust der Azure Dragon erfährt, also jetzt quasi erfährt, dass keine weiteren Asteroiden die Erde und den Mars angreifen, was halt bedeutet, also hier erfahren wir, dass auch der Mars angegriffen wird, dass Erde und Mars jetzt frei sind, ihre Truppen zu bewegen und ihn angreifen können. Und er scheint sogar freudig erregt zu sein, dass es jetzt zum Kampf kommen wird. Was für ein Trottel. Auf jeden Fall endet so die Folge. Gut, dann gibt es noch eine Wertung. Hier gebe ich eine 9 von 10. Das hat mir gut gefallen. Es wäre eigentlich eine 8er Folge gewesen. Aber zum Schluss fand ich es ziemlich cool, dass es dieses, also nicht zum Schluss, war nicht ganz zum Schluss, aber der Kampf um die Azure Dragon, der war ziemlich cool. Der hat Spaß gemacht, der hebt es auf eine 9. Und ja, somit haben wir das Drittel der, oder das erste Drittel der letzten Staffel geschafft. Kompliziert. So, dann kann ich noch kurz eine Ankündigung machen, nein, also kurz noch sagen, dass ihr mal in die Ranking-Schmiede reingucken solltet, da müsste heute, ich habe sie jetzt, stand jetzt noch nicht aufgenommen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffe, eine erste Folge des James-Bond-Rankings erschienen sein. Es wird ein bisschen anders laufen, im Daily Watch habe ich das schon, in der Ranking-Schmiede habe ich das schon erzählt, wie ich es jetzt machen werde. Zukünftig, oder ich probiere es jetzt bei James Bond mal aus, werde ich die Filme oder die Folgen zu den Filmen nach Veröffentlichungsreihenfolge veröffentlichen. Heißt, ihr habt heute in euren Podcatchern, wenn ihr die Ranking-Schmiede abonniert, was ich nur empfehlen kann, eine Folge zum ersten James Bond-Film 007 Jagd Dr. No. Das ist aber nicht der letzte Platz im Ranking, sondern der hat einen Platz irgendwo mittendrin. Das wird sozusagen, die Folgen werden nicht groß anders sein als sonst, die entscheiden nur in einer anderen Reihenfolge, es macht es mir ein bisschen leichter, ist jetzt bei James Bond gar nicht so dramatisch, zumindest vor der Craig-Ära nicht so, aber es macht es mir leichter, Dinge auch in die richtige Reihenfolge zu bringen oder auch über Dinge zu reden manchmal, ne? Also es ist ein bisschen komisch, wenn ich über was reden muss, was ich noch gar nicht angesprochen habe, weil ich quasi, sagen wir einfach mal, einen fünften Teil vor einem dritten Teil veröffentliche, ne? Also ich konnte zum Beispiel bei Fluch der Karibik 4 nicht darüber reden, warum ich jetzt Philipp und, wie hieß sie, Serena als ein schlechteres Leinwandpaar gesehen habe als Will und Elizabeth. falls ihr euch erinnert. Naja, ich will jetzt hier auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall heute erschienen Folge zu James Bond 007 Jagd Dr. No. Hört euch das gerne an und erfahrt, welche Platzierung der im Ranking hat. Erfahrt ihr ganz am Ende der Folge. So viel habe ich schon geplant. Gut, dann kann ich auch noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut und dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Noch was anderes außer Nudeln, Bars und Bordell?
Hat mich nie interessiert.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Folge 3, die Hälfte der letzten Expanse-Staffel ist schon erreicht. Die Folge hat den Titel Zeichen der Stärke, im Original Force Projection. Schnell die Fakten, erschienen am 24.12.2021. Oh, eine Weihnachtsfolge. 43 Minuten lang. Regie führte Jeff Woolnough und das Drehbuch schrieb Dan Nowak. Starten wir mal wieder in Laconia. Wir sehen Kara in der Schule sitzen. Sie ist nicht richtig aufmerksam, kriegt auch einen leichten Rüffel vom Lehrer, der offensichtlich vom Militär kommt. Das ist ganz cool, dass man das so ein bisschen im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit hat. Sie geht nach der Schule wieder zum Nest, findet die Drohne vor und die ist plötzlich wieder ganz, die funktioniert wieder. Und dann sieht sie, dass auch die Sonnenvogelmutter wieder lebt und versteht, dass offensichtlich der komische Hund, von dem es jetzt mehrere gibt, dafür verantwortlich ist. Und sie rennt nach Hause und will freudig erzählen, was sie da Krasses erlebt hat, aber kommt in eine sehr unschöne Situation rein, denn ihr Bruder liegt auf dem Sofa und ist gestorben, hat offensichtlich irgendeinen Unfall gehabt. Näheres über den Tod des Bruders erfahren wir jetzt noch nicht, aber der Junge ist ganz offensichtlich tot. Gut, dann verlassen wir Laconia wieder, sind wieder im Sol-System. Wir sehen, wie die vereinte Flotte von UN und Mars die Cirrus Station übernimmt. Cirrus hat Marco einfach zurückgelassen und man findet erstmal niemanden und dann sieht man lauter, trifft man doch einige Leute und unter anderem ist Nico Sanjrani noch da. Die wird erstmal festgenommen und auf Distanz verhört von Avasarala. Avasarala erfährt da, dass Marco Inaros alles Nützliche mitgenommen hat und auch ganz viele Vorräte und eigentlich nur noch Vorräte und Luft und was weiß ich alles für die nächsten 3 Wochen da ist. Das ist natürlich alles ziemlich übel. Sanjrani wird dann aber trotzdem erstmal freigelassen und Avasarala ordnet eine menschliche Behandlung der Gürtler an, weil sie will nicht, dass man hier durch irgendwelche Aktionen noch mehr Hass im Gürtel auf sich zieht. Ist man doch so ein bisschen in die Falle gelockt worden von Marco, weil wenn jetzt hier alle in 3 Wochen sterben, dann ist die Erde wieder dran schuld und in diesem Fall wäre es eigentlich Marco, aber das interessiert die Öffentlichkeit dann natürlich nicht. Dann sehen wir den Vorspann und sind danach bei der Rossi, die ist nach Sirius unterwegs, Holden ist ganz schön platt, irgendwie ziemlich müde, will pennen gehen und übergibt Clarissa die Verantwortung über die Rossi. Sie sprechen dann noch mit ein bisschen miteinander, nachdem sie einmal aufgestanden ist, der immer noch schwach ist wegen des Einsatzes ihrer Mods, das verträgt sie wohl jedes Mal ein bisschen schlechter. Sie erzählt ihm auch, warum sie die Mods hat, dass sie seinetwegen hat, dass sie damals seinen guten Ruf zerstören wollte. Und macht ihr dann auch klar, dass jeder hier auf der Rossi etwas hat, was er bereut und man hier aber auch einfach neu anfangen kann. Also da ist, glaube ich, jetzt das Verhältnis echt in Ordnung. Dann haben wir eine Szene von Bobby und Amos in der Küche, die miteinander sprechen, wo man sieht, dass die beiden gut miteinander können. Das schnalle ich auch. Die sind eigentlich recht ähnlich in vielerlei Hinsicht. Sprechen über Sirius, über die Vergangenheit und wie sich auch Beziehungen ändern. Also Bobby sagt, ja, irgendwie früher, da hätte ich euch eigenhändig zum Verhör geschleift und irgendwie ist man jetzt doch befreundet miteinander und irgendwie alles schön. Dann sehen wir, wie Holden und Naomi über deren Lähmung im Kampf mit der Azure Dragon sprechen. Und er bittet sie dann allerdings ihm bei der Untersuchung der verschwundenen Schiffe zu helfen. Relativ clever, so bringt er sich, glaube ich, auf andere Gedanken. Wir sind dann auf der Pella und sehen, wie Philipp sich einige Nachrichten anschaut. Und zwar gibt es anscheinend im Gürtel auch noch weitere unabhängige Medien und die werden langsam Marco skeptisch. Rosenfeld klärt derweil Marco über die Flottenverstärkung der Inneren auf. Marco ist da komplett sorglos und sagt, ja, und wir werden sie sowieso besiegen und lalala. Das ist wirklich nur Denken mit dem Schwanz von dem Typen. Naja. Philipp spricht dann seinen Vater an, alleine auf die Berichte, nämlich dass ja das schon sehr kritisch gesehen wird und dass er auch sieht, dass das kritisch gesehen werden könnte, dass man Sirius einfach zurückgelassen hat, nachdem man da die große Rede gehalten hat, dass das jetzt unsere Hauptstadt ist und so weiter und so fort. Und hier sehen wir mal wieder, wie scheißegal Marco die Leute im Gürtel sind, da kann er noch so viel reden. Er sagt einfach ja und das jetzt, sieht jetzt schlecht für die Erde aus und deshalb war es richtig, das zu machen. Was ein Penner. Dann sind wir nochmal bei, sind wir überhaupt einmal in dieser Folge bei Drummer. Die ist ja mit Walker vom Golden Bow unterwegs und zwar zu einem der Nachschubdepots. Derweil sieht Michio die georderte Sendung von Avasarala georderte Sendung, die Monica Stewart gemacht hat, in der tatsächlich Anna mal wieder spricht. Die sehen wir hier mal wieder. Ja, und das erregt bei Michio tatsächlich Mitleid über das Schicksal der Menschen auf der Erde. Sie diskutiert auch mit Joseph darüber. Hat wenig Mitleid. Man kann beide Punkte gut nachvollziehen. Also natürlich sind die im Gürtel alle sauer und Joseph sagt auch, ja, jetzt sehen die mal, wie es ist im Gürtel. Und sie sagt, ja, aber bringt uns doch nichts. Also wird die doch nicht, also es bringt doch niemanden weiter. Also es wird uns nicht weiterbringen. Und genau. Nachvollziehbar. Also ich bin da eher auf Michios Seite. Erfahren wir allerdings auch, dass neue Freunde vom Golden Bow hinzukommen. Also das war ja so, dass die Teils Marco die Gefolgschaft verwehrt haben. Und die stoßen jetzt zu Drummer. Das wird also immer mehr eine kleine Flotte. Dann sind wir an Bord, wieder bei Sirius. Wir sind an Bord, sehen Avasarala, einfach informiert werden, wie die Verteilung der Güter jetzt funktionieren wird und dass alles gesichert ist. Und dann sieht sie, dass Monica Stewart mit einer Gruppe Marines auf die Station geht, um weiter zu dokumentieren. Und man merkt schon, dass Monica nicht so richtig glücklich war mit dem, was sie da machen musste für Avasarala. Naja, journalistischer Ethos, kann man nachvollziehen. Dann sind wir auf der Pella, die entdeckt nämlich plötzlich einen Antrieb, also ein anderes Schiff, das hier rumfliegt und nach Analyse der Antriebssignatur stellt sich heraus, dass es die Rossi ist. Marco will direkt angreifen und lässt auch keinen Widerspruch zu und sagt Philipp, schickt Philipp an die Geschütze, der soll quasi den Waffenstand übernehmen. Amos bekommt derweil eine verschlüsselte Nachricht von Prax zugesandt mit einigen Forschungsergebnissen. Viel Forschungsblabla. Wichtig ist, da ist was gefunden worden, irgendein Hefepilz, mit dem man sehr einfach sehr viel Nahrung herstellen kann. Der könnte eine Lösung für das Nahrungsproblem auf der Erde wie auch auf Sirius sein. Auf jeden Fall hat Prax das unter Einsatz seines Lebens geschickt, denn anscheinend ist eine Kollegin von ihm von der Freien Raummarine umgebracht worden, nachdem sie versucht hat, diese Daten an die UN zu schicken. Und er hat es jetzt sehr, sehr heimlich halt zu Amos geschickt. Und naja, hoffentlich passiert ihm nichts. Naomi erkennt derweil, hat das Verschwinden der Schiffe die Daten untersucht, erkennt schon ein Muster dabei, bräuchte allerdings noch mehr Daten, um mehr zu erkennen. Das muss jetzt aber erstmal hinten anstehen, denn Clarissa entdeckt die drei Schiffe, also die Pella und ihre zwei Begleitschiffe, und entdeckt, dass die Freiraummarine angreift. Dann sind wir nochmal, bevor wir zum Kampf kommen, auf der Sirius Station. Wir sehen, wie Monica die Verteilung von Hilfsgütern an die Bewohner von Sirius dokumentiert, dann sich von der Verteilstation entfernt, ein Gürtler mit einem Gürtler spricht, der sich um eine Katze kümmert. Und dann gibt es aber einen Bombenanschlag auf die Verteilstation und es bricht Panik aus auf Sirius. Mehr sehen wir dann in der Folge von dem Ort nicht. Was wir allerdings jetzt sehen, ist der Kampf zwischen der Rossi und der Pella. Die Pella greift an mit ihren beiden Begleitschiffen. Die Rossi verteidigt sich. Es gelingt, mit der Railgun eins der Begleitschiffe auszuschalten. Und zwar wirklich schwer zu treffen, sodass da auch die Atmosphäre angegriffen ist in dem Schiff. Das zweite Begleitschiff bekommt die Erlaubnis, diesem ersten Schiff zu helfen. Das heißt, es ist jetzt ein Zweikampf zwischen der Pella und der Rossi und Bobby gelingt es mit einem Trick, ein quasi Kampfmuster der Pella, ein Bewegungsmuster der Pella im Kampf zu erkennen. Und damit, mit diesem Muster gelingt es, mit einer weiteren Salve die Pella schwer zu beschädigen, so dass diese jetzt manövrierunfähig ist. Holden bietet Marco also an zu kapitulieren. Der will das allerdings nicht, der will lieber sterben, als von Holden gefangen genommen zu werden. Und Bobby sagt dann, ja, scheiß drauf, wir haben es versucht und schießt ein Torpedo auf die Pella. In dem Moment sieht allerdings Holden Philip, also Naomis Sohn, in der Übertragung und deaktiviert unbemerkt den Torpedo, der von allen anderen als Blindgänger gewertet wird. Und in dem Moment fahren dann die Systeme der Pella wieder hoch und die Pella zieht sich zurück, also flieht vor der Rossi. Wie wir uns vorstellen können, hat das Marco Inaros Ego gar nicht gut getan. Er gibt jetzt Philipp die Schuld an der Niederlage. Als der dann widerspricht, schmeißt er ihn von der Brücke. Ganz einfach. Also Philipp sagt hier, es ist deine Schuld, es ist dein Ego, dass wir die Rossi unbedingt angreifen mussten. Wir brauchten sie nicht anzugreifen, es ist für den Krieg nicht wichtig gewesen. Deine Schuld, nicht meine. Und da hat er auch recht. Ja, Marco geht dann sauer in sein Quartier, weil sein Ego angekratzt ist und erfährt dort allerdings, dass Laconia, wie verabredet, weitere Waffen geschickt hat, die wohl irgendwie ziemlich krass sind. Und damit endet die Folge dann auch. So, Wertung heute 9 von 10. Wieder so ein Ding, ich hätte eigentlich eine 8 gegeben, aber es ist wie in der letzten Folge, dass der Kampf am Ende ziemlich cool ist. Gerade da so diese taktischen Manöver hier mal sehr deutlich zu sehen, das hat Spaß gemacht, das war wirklich cool. Ja, also gute sechste Staffel bisher, gefällt mir sehr, sehr gut. Kann so weitergehen, 3 Folgen sind es noch. Gut, dann, was bleibt mir jetzt noch übrig? Ich kann noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Hier ist Kamina Drummer. Und diese Botschaft ist für den Verräter, den Feigling, Marco Inaros.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Die 4. Folge hat er da und sie hat den Titel Kriegstrommeln im Original Redoubt. Schnell die Fakten, erschienen am 31.12.2021, Silvester. Länge 47 Minuten. Regie führte Anya Adams und das Drehbuch schrieb Dan Nowak. Dann schauen wir mal, was passiert in der Folge. Wir starten wie immer auf Laconia und sehen die Trauerzeremonie, würde ich es mal nennen, für Zen, der ja gestorben ist. Es war ein Unfall mit einem LKW. Wir hören auch so ein bisschen so als Hintergrundgespräche, was los ist. Dass es, wie gesagt, ein Unfall war, dass der LKW-Fahrer wohl drakonischst bestraft worden ist vom Militär. Naja, und dann ist Kara sitzt ja so ein bisschen, ich glaube, sie weiß nicht so richtig mit der ganzen Sache umzugehen, sitzt auch da und ein Mann gesellt sich zu ihr, auf dessen Overall steht der Name Duarte. Wir haben ja von Duarte schon mal gehört. Der wird jetzt, so viel kann ich schon mal sagen, in der Serie nicht so wichtig werden, weil, wie gesagt, die Serie ja nach Buch 6 endet. Duarte spielt dann später eine große Rolle. Aber jetzt halt noch nicht. Man erfährt, aber was wir ja schon wissen, ist, dass er quasi der Anführer der abtrünnigen Mars-Militärleute ist. Und man erfährt über seine Beweggründe, den Verlust des
Mars, also wir haben ja, hatten ja schon das Ding, dass ne, na, durch die Entdeckung der Ringtore quasi das Mars-Projekt, also das Terraforming-Projekt auf dem Mars, so seinen Sinn ein bisschen verloren hat. Und er will auch die Menschheit vor irgendwas beschützen. Also es ist schon wieder ein bisschen Hybris da, aber das hast du hier ständig, Leute mit Gottkomplex. Genau, der spricht mit Kara darüber, wird dann von Cortazar geholt, der irgendeinen Durchbruch zu haben scheint. Und bei Nacht nimmt Kara Zans Leiche mit, weil sie hat aus dem Gespräch so ein bisschen rausgezogen, dass man in irgendeiner Form nie aufgeben sollte. Wir können uns vermutlich schon denken, was Kara mit Zans Leiche jetzt macht, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Denn jetzt sehen wir erstmal den Vorspann, sind dann wieder auf Sirius. Wir sehen Nico Sandrani pro Marco agitieren nach der ganzen Geschichte. Ja, und die Führung der Vereinten Flotte schaut sich das per Video an und diskutiert darüber. Man merkt schon, dass Avasaralas Ziel ist, unbedingt Verbündete im Gürtel zu finden. Mars derweil sagt, lasst uns die hier einfach sitzen und wir erobern jetzt den Ring zurück. Avasarala will das nicht, will nicht hier daran schuld sein, dass hier alle sterben und also für die Öffentlichkeit nicht daran schuld sein, dass hier alle sterben. Ich glaube, dass die immer noch nicht wirklich an die Leute, an die Menschen da denkt, sondern eher an, wie sieht's aus. Aber naja, und auch nicht blind in den Untergang fliegen, weil man nicht weiß, wie Medina bewaffnet ist und was weiß ich alles. Und sie sagt auch, ihre Flotte steht dafür nicht zur Verfügung. Allerdings finden wir raus, dass Mars anscheinend bereit für einen Alleingang ist. Dann trifft Avasarala Monika bei den Leichen der UN-Soldaten und die macht da Aufnahmen, weil ja sie weiter an Dokumentationen arbeitet. Auf der Rossi derweil durchsucht Naomi die Gefechtsprotokolle vom Kampf mit der Pella, sendet die Daten an die ganze Flotte, damit man weiß, wie man vielleicht mit der Pella umgehen kann, wie man sie besiegen kann. Die Rossi hat auch einiges abbekommen im Kampf, die Schäden müssen jetzt repariert werden. Bobby ist ziemlich frustriert wegen dem Blindgänger. Clarissa ruft dann Amos zu sich, sie hat nämlich die Torpedos alle überprüft, die alle funktionieren, hat sich dann die Daten angeguckt, weil sie irgendwie das komisch fand und ob in der Software was falsch ist und hat darüber herausgefunden, dass Holden den Torpedo entschärft hat und teilt das jetzt Amos mit, sie sagt, ich bewerte das nicht, das ist über meiner Stufe. Und Amos sagt auch, er erklärt das mit Holden. Dann sind wir auf der Pella. Marco ist immer noch stinksauer wegen der Niederlage, bestraft einfach irgendwelche, wahllos irgendwelche Leute mit dem Tod. Also einmal von dem Schiff, das abgeschossen wird, das ist wohl eigentlich die Leute halbwegs geborgen und auch alles, was man von dem Schiff noch gebrauchen kann. Es ist aber nicht mehr, das Schiff selbst ist nicht mehr funktionstüchtig und der Kapitän und der erste Offizier sollen einfach umgebracht werden. Er sagt doch, und wenn von dem anderen Schiff, dem Begleitschiff, der Captain um Gnade bittet, dann soll er auch umgebracht werden. Also Markus einfach ein ziemlich, ziemlich widerlicher Scheißkerl. So, Philipp ist jetzt einfacher Reparaturtechniker, kommt zu einem, geht zu seinem Arbeitsplatz, wo er sich quasi einem anderen Typen, Tadeo, der erstmal so, oh Gott, Philipp Inaros steht vor mir, aber Philipp macht relativ schnell klar, Tadeo ist der Chef, weil Philipp hat überhaupt keine Ahnung davon, was er da tun soll. Dann sucht Rosenfeld auf und fordert ihn dazu auf, das Problem mit Marco zu klären, aber Philipp will das nicht. Auf der Rossi sind Holden und Amos jetzt draußen an der Hülle, arbeiten an den Reparaturen. Amos spricht Holden auf den Torpedo an. Holden blockt aber ganz schön, also er sagt, also Amos bietet ihm an, hey, soll ich dir die Kontrolle über entziehen? Weil Amos es einfach nicht versteht, das ist auch nachvollziehbar, aber Holden sagt ihm dann auch, du, nix, meine Sache, ne, kümmere ich mich drum. Okay, dann sehen wir, wie Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, jetzt habe ich ihn wieder. wir sind wieder bei Philipp. Thaddeo zeigt ihm, wie das Arbeiten funktioniert, ist allerdings, also die setzen irgendwelche Platten in die Hülle ein, um die wieder zuzukriegen. Thaddeo ist aber allerdings von Nachrichten abgelenkt, sodass Philipp eine Platte fast verloren geht. Sie können sie noch wieder einfangen, aber Philipp wirft ihm das dann vor, warum er jetzt hier Nachrichten schaut. Und Thaddeo erzählt Philipp dann von seinem Bruder, der, um den er sich sorgt, der sich immer um ihn gekümmert hat, nachdem seine Eltern tot waren, aber nicht in den Weltraum kann, aufgrund irgendeiner Krankheit. Und er sorgt sich um ihn da, der auf Ceres lebt. Und da ja, naja, die Scheiße los war. Holden erzählt derweil Naomi, was er gemacht hat. Er und sagt ihr auch seine Beweggründe, nämlich er will nicht der Mann sein, der ihren Sohn getötet hat. Sie sagt ihm aber auch deutlich, ich weiß, dass der auf der anderen Seite steht, ich weiß, dass das passieren kann und bitte nimm mir diese Wahl nicht ab und gib ihm quasi damit ihr okay, dass das passieren kann, dass Philipp stirbt, dass sie das wirklich bewusst hat. Und das ist, naja, auch relativ heftig alles. Ja, Thaddeo und Philipp räumen derweil einen beschädigten Gang auf, finden dabei den Blindgänger und bergen ihn auch. Thaddeo macht noch irgendwelche schlechten Witze. Und dann sind wir bei Drummers Gruppe. Die betritt nämlich eins von Marcos Nachschubdepots. Michio überwacht die ganze Nummer vom Schiff auf. Sie treffen dabei auf Widerstand, sind irgendwie 4 Leute da geblieben, können diesen Widerstand allerdings ausschalten. Michio soll nochmal die Umgebung checken, weil es Hinweise gibt, dass hier vielleicht bald eine neue Übergabe von Waren stattfinden könnte. Aber es ist niemand da, das heißt, sie geben sich jetzt eine Stunde Zeit. Allerdings gibt es dann aus irgendeinem Grund eine Erschütterung in dem Ding und dabei fällt Josep eine Kiste auf den Arm und verletzt ihn so, dass er zu verbluten droht, wenn man die Kiste anhebt. Michio eilt direkt rüber und löst das ganze Ding, indem sie seinen Arm abbindet und ihn quasi den Arm abschneidet. So verhindert sie sein Verbluten. Ist eine ziemlich eklige Szene, so viel kann ich dazu auch noch sagen. Auf der Rossi ist Bobby immer noch pissig, schimpft immer noch darüber, dass der über den blöden Torpedo. Clarissa ist dabei in der Kantine, Clarissa ist auch dabei und als Bobby weg ist, kommt Holden auch dazu und Clarissa klärt Holden auf, dass sie die Sache mit dem Torpedo herausgefunden hat, dass sie Bobby nicht sagen wird oder Bobby davon nichts erfahren muss und sie erzählt ihm auch, wann der Moment kam, an dem sie ihn nicht mehr töten wollte. Das war nämlich am Ende der 3. Staffel, als Holden und Naomi unbewaffnet auf Ashford zu sind, um einen anderen Weg als ewiges Töten zu versuchen. Und sie sagt auch, sie hat getötet und das sollte man nicht leichtfertig tun, weil das lässt einen nicht mehr los. Ja, also sie versteht, was Holden gemacht hat. Dann sind wir nochmal bei Monica und Avasarala. Monica zeigt nämlich Avasarala die Bilder, die sie gemacht hat vom Moment des Anschlags. Sie hat da ja, das habe ich in der letzten Folge nicht gesagt, mit einem älteren Gürtler gesprochen, der sich um eine Katze gekümmert hat. Wir haben damals nicht gehört, also wir haben es schon gehört, aber nicht verstanden, weil die auf Gürtlerisch gesprochen haben. Jetzt sehen wir, was da gesprochen wurde und dieser ältere Mann ist einerseits, sagt er, hat genug von dem ganzen Hass, Gürtler, Erdeninnere, was soll der Scheiß, alle tun ihm leid, die leiden müssen, das ganze Leiden soll bitte aufhören. Also einfach jemand, der ja einfach ein sehr, sehr lieber Mensch ist und dann sieht man auch auf den Bildern in dem Moment des Anschlags auch noch, wie der sofort losrennt und zwar zum Geschehen hin, um Menschen zu helfen. Avasarala findet das Bildmaterial gar nicht gut, weil sie sagt, das lässt uns schwach aussehen und Monica hat einen sehr guten Punkt und sagt, ja, gerade deshalb ist es gut, weil wir schwach aussehen und weil es Verständnis für die Gürtler fördert und genau die müssten die Inneren auch endlich als Menschen sehen. Also Monica hat da einen sehr, sehr guten Punkt. Dann sind wir nochmal bei Drummers Gruppe. Wir sehen, wie Michio sich um Josep kümmert, der an so einen Gliedmaßen wieder wachsen lassen Tank angeschlossen ist. Das hatten wir schon mal bei Amos mit der Hand in Staffel 4. Und Drummer sendet jetzt eine provokative Nachricht an Marco ins All und löst die Verankerung der Vorratslager, also dass Marco die quasi verliert. Und dann sind wir zum Schluss nochmal auf der Pella. Rosenfeld begibt sich zu Marco, sagt ihm, ja, die beiden Offiziere des einen Schiffs sind tot. Und er sagt, und hat der Captain um Gnade gebeten? Sie sagt, ja. Und ist er auch tot? Und sie sagt, nein. Und er ist erstmal pissig, dass sie seinen Befehl unterwandert hat. Und sie sagt aber auch, hey, du brauchst jemanden, der dir die Wahrheit sagt, weil die sind alle entweder, die du da bisher hattest, sind alle entweder tot oder versauern hier irgendwo als Reparaturtechniker quasi. Ja, und sie macht sich quasi zur Person, die ihm die Wahrheit sagt, fordert aber schon auch ganz schön. Sie will nämlich, wenn der Krieg gewonnen wäre, irgendwann die, will sie die Kontrolle über die Medina-Station haben. Dann gehen wir nochmal, kommen wir da in die Kantine. Wir sehen Philipp, der sich zu Thaddeo setzt, und da kommt dann die Nachricht von Drummer an. Man merkt, dass das für Zweifel an Marco sorgt so ein bisschen, und dass zum Beispiel auch Thaddeo sagt, naja, immerhin, wenn es nicht die Inneren, die sich's gesammelt haben, aber Philipp hält jetzt die große Anti-Rede, die große Rede auf seinen Vater, und ja. So endet die Folge dann. Gut, dann jetzt noch die Wertung. Heute gibt's eine 7 von 10. Das war wirklich gut. Das hat großen Spaß gemacht. Wirklich gut. Also nein, was rede ich hier? 7 von 10 ist gar nicht so toll. Sag mal, manchmal. Nein, also 7 von 10, das war immer noch gut. Aber man merkt schon, es war jetzt mal eine Folge, wo es ein bisschen sich runtergefahren hat. Man hat sich hauptsächlich mit den Folgen der Ereignisse aus der letzten Folge beschäftigt. Ist nötig, aber ist natürlich nicht so spektakulär. Von daher 7, völlig in Ordnung. Aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, geil. Gut, durch sind wir. Dann kann ich noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Also nur saufen und ficken.
Solange beides noch geht, ja.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Vorletzte Folge, die hat den Titel Der Feind meines Feindes, im Original Why We Fight. Schnell die Fakten, erschien am 7.01.2022, 48 Minuten ist die Folge lang. Regie führte Anya Adams und das Drehbuch schrieben Daniel Abraham und Ty Frank. Rein in die Handlung, wir beginnen wieder auf Laconia. Kara hat ihren Bruder Xan zur Lichtung gebracht, ist dann eingeschlafen, und als sie wacht auf davon, dass sie gesucht wird, sie sieht, dass Xans Leiche verschwunden ist und versteckt sich vor den Suchenden. Es sind vor allem ihre Eltern dabei. Ja, genau. Sie trifft dann auch auf die Hunde und ihren Bruder, der tatsächlich wieder am Leben ist, aber ein bisschen gruselig aussieht. Also er sieht halt auch schon noch ein bisschen aus wie ein Zombie, aber vom Verhalten her scheint er relativ normal zu sein. Er scheint nur irgendwie Sachen anders zu sehen. Er sagt, alles sieht jetzt ganz anders aus. Naja, aber also heilen vom Bruder hat funktioniert. Danach sehen wir den Vorspann und dann sehen wir, wie der Mars seine, naja, Ankündigung war es ja nicht groß, sondern eher das, was sie untereinander gesagt haben, seinen Alleingang wahrmacht und die Ringstation den Ring angreift. Allerdings wurde die Ringstation mit massiven Railguns ausgerüstet und macht alle mal direkt platt. Marco derweil ist unzufrieden, weil die vereinte Flotte ihm eine Station entrissen hat. Rosenfeld meint, empfiehlt doch den Medina-Vorteil zu nutzen. Und es kommt dann auch die Nachricht vom Sieg gegen den Mars rein. Und da ist Marco natürlich wieder ganz, ganz fröhlich. Und ach, wie alles toll doch alles ist. Und wie gut er das alles gemacht hat. Ja, auch die vereinte Flotte erfährt jetzt von den Railguns. einige der Militärs wollen jetzt direkt wieder Sirius aufgeben und mit aller Macht angreifen, also den heroischen Kampf führen. Aber Sarala lehnt das allerdings ab, weil sie die Chancen als viel zu schlecht sieht, dass man das überlebt, dass man das gewinnen kann. Und es würde halt auch, wenn man es verliert, würde es zur totalen Niederlage folgen. Als alle dann raus sind, will sie auch Bobbys Meinung hören. Die will auch kämpfen. Ja. So ist es nun mal. Die Rossi wird derweil wieder repariert, sie bekommt eine bessere Hülle. Wir erfahren auch, dass Amos auf die Station gegangen ist. Naomi hat von Elvi Daten bekommen wegen der verschwundenen Schiffe und ja, das ganze Zeug dann weiter analysiert und ist jetzt zu einem Schluss gekommen, den wir dann etwas später erfahren. Sie sehen allerdings auch eine Meldung, während sie das analysieren, dass Drummer nach Sirius bringt und ganz massiv Vorräte mitbringt, also das Depot, was sie auseinandergenommen hat von Marco, die ganzen Sachen, bringt sie jetzt hierher nach Sirius. Die Verwaltung, die irdische Bürokratie ist wieder kurz davor, das alles zu stoppen, weil, naja, Vorurteile und was weiß ich alles, aber Avasarala ist schlau genug einzuschreiten und mal direkt klarzumachen, dass Drummer hier höchst willkommen ist. Drummer zeigt ihr allerdings im Gespräch relativ deutlich, dass sie nicht leiden kann. die Freie Raummarine macht sich dabei auf den Weg zum Ring. Auf Anordnung wird der große Sieg bei Medina gefeiert. Der Brandy der Erde, den man gekapert hat, wird verteilt. Philipp derweil geht zur Arbeit und findet da, dass Taddeo nicht mehr da ist, dass ein neuer Typ ist und erfährt von dem, dass Taddeo im Knast sitzt. Er besucht ihn da und fragt ihn, was er gemacht hat und es stellt sich raus, dass Taddeo seinem Bruder eine Botschaft geschickt hat, um rauszufinden, ob der noch am Leben ist und damit halt die Funkstille gebrochen hat und deshalb wurde er eingesperrt. Philipp ist allerdings schon relativ bestürzt. Dann sehen wir, wie auf Sirius sich ein Arzt um Josephs Arm kümmert. Es wird relativ schnell klar, dass der Arm nicht nachwachsen kann. Der Arm muss weg und es wird eine Prothese rankommen. Allerdings, jetzt wo man die großen Helden sind, wird man sicherlich an was Gutes rankommen. Drummer bekommt derweil eine Nachricht von Naomi, die ihr sagt, dass ich sie gern sehen würde. Allerdings drückt Drummer diese Nachricht weg, also beantwortet sie nicht. Schaut sie sich an, aber beantwortet sie nicht. Avasarala erzählt derweil Monika von der Hilfe, die Prex mitgebracht hat und dass die auch wirklich funktionieren wird. Ziemlich cool. Damit ist das Nahrungsproblem auf der Erde erledigt. Dann empfängt sie Holden und teilt mit ihm die Erkenntnisse, Holden teilt die Erkenntnisse über die verschwundenen Schiffe. Es ist wohl so, dass wenn der Verkehr in den Ringtoren eine bestimmte Masse-Energie-Schwelle überschreitet, dann erwachen die Ringentitäten und die Schiffe verschwinden. Also die zerstören die Schiffe ja. Er schlägt vor, das auch Marco mitzuteilen. Sie lehnt das mal rundheraus ab und zeigt ihm, was das aktuelle Problem ist. Und zwar die Railguns, die auf der Ringsphäre aufgebaut sind und sie will Drummer als Verbündete gewinnen, um den Krieg fortführen zu können und die Chancen zu erhöhen, zu gewinnen. Amos, der säuft sich derweil in der Bar, in der Philipp auch ein paar Mal war, trifft dort Bobby und äußert seine Zweifel darüber, ob er aufs Schiff zurück will, erzählt Bobby von Holdens Aktion. Man merkt, dass Amos irgendwie das Gefühl hat, das ist alles sinnlos hier zu kämpfen, wenn wir Marco nicht wirklich töten wollen. Sie muss lachen, als sie das erfährt und redet dann aber auch viel von Kameradschaft und das gibt Amos irgendwie wieder Sinn, weil für seine Leute lohnt es sich zu kämpfen und naja, er geht, wie sagt er so schön, geht er noch einen wegstecken. Josep wird derweil jetzt in einer ganz guten Klinik versorgt, wird eine Prothese kriegen und Michio sagt Drama, dass sie bei ihm auf Sirius bleiben wird, jetzt erstmal nicht weiter in den Krieg mitziehen wird. Auf der Pella derweil spricht Rosenfeld mit Marco über sein Verhältnis zu Philipp, zeigt ihm Philipps große Fürrede, die er in der letzten Folge für ihn gehalten hat, die da in der Kantine war. Philipp derweil nutzt seine Möglichkeiten, um für Taddeo nach seinem Bruder zu forschen, denn Philipp hat noch seine Sonderzugangsrechte zum Funkverkehr und so und forscht nach und findet heraus, dass dieser tot ist, dass der Bruder von Taddeo gestorben ist beim Bombenanschlag. Und da bricht Taddeo völlig zusammen, denn wir erfahren jetzt hier, und Philipp erfährt es auch, der Bombenanschlag war vorausgeplant von Marco. Also Taddeo war daran beteiligt, die Bomben zu platzieren, auf Marcos Befehl hin. Und Taddeo zum Beispiel dachte, dass man nur Erdenmenschen töten würde, aber jetzt ist auch sein Bruder tot und er ist völlig am Ende. Übel, übel. Und Philipp merkt mal wieder, was für ein skrupelloser Penner sein Vater ist. Ja, Drummer derweil hat ja gewisse Sonderrechte auf der Station bekommen. Sie darf zum Beispiel überall durchgehen einfach, muss nicht durch irgendwelche Kontrollen. Sie sträubt sich da so ein bisschen gegen. Also es wird ihr einmal gesagt, an einem Kontrollpunkt hier, sie können einfach durchgehen. Und sie sagt, nein, ich stelle mich an. Ein anderer Gürtler sagt ihr dann, hey komm, du hast doch Besseres zu tun mit deiner Zeit, als hier jetzt rumzustehen. Und als sie dann durchgeht, nervt Nico Sanjrani wieder rum, hält ihren ein Pad vors Gesicht und sagt, wie fühlt es sich an, an der Leine der Inneren zu sein, bla bla bla. Alter, halt dein Maul, du bist an der Leine von Marco gewesen, ist viel schlimmer. Auf ihrem Schiff wartet dann Naomi auf Drummer. Man merkt, dass Drummer ihr gegenüber etwas reserviert ist. Naomi versucht erst so ein bisschen diese Freundschaftsschiene mit ihr und dann aber irgendwann sagt Drummer, hey komm, du bist hier aus irgendeinem Zweck, sag mir, warum du hier bist, red nicht im heißen Brei rum. Und dann sagt's Naomi auch und sagt ihr, hey, okay, ich bin hier auf Holdens bitte, und versucht sie von einer Zusammenarbeit mit Avasarala zu überzeugen. Drummer schickt dann alle von der Brücke und es kommt zu einer, also es ist nicht aggressiv, aber es ist schon hitziger und es wird lauter zwischen den beiden. Also Drummer will eigentlich nicht, also die hat schon ganz schön Hass gegen die Inneren, das merkt man schon auch immer noch, und will eigentlich nicht wirklich mit den Inneren zusammenarbeiten und wirft Naomi Heuchelei vor, und Naomi sagt, ey, pass mal auf, ich habe hier schon auch meine Opfer gebracht und ich kämpfe einfach für die, die ich liebe, und mit denen, die ich liebe, und das ist einfach, sind hier die Leute, und es ist nicht mehr wie früher mit der Erde, die sind anders, die haben sich verändert, komm damit klar und hilf Marco zu stoppen. Ja, und dann sehen wir, dass das Ganze auch ein Ergebnis hat, denn wir sehen, wie Avasarala und Drama sich in den Gängen von Sirius treffen, und nach etwas hin und her wird eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe vereinbart. Das ist für Drama ganz wichtig. Ja, dass man nicht einfach benutzt wird und dass man sagt auch, und werdet ihr euch hinterher noch daran erinnern, dass wir geholfen haben? Avasarala sagt ja. Und dann gibt man sich die Hand und wird jetzt zusammenarbeiten, um Marco Inaros zu stoppen. Und so endet die Folge dann auch. So, dann jetzt noch eine Wertung. Ich gebe eine 8 von 10 heute. Es ist ganz klar die Vorbereitung aufs große Serienfinale, nicht Staffelfinale, Serienfinale. Wir sehen schon, in welche Richtung es so gehen wird, es um darum geht, quasi den Ring und die Medina-Station zurückzugewinnen. Das wird das große Ding sein. Man muss sich da jetzt noch Drummer als Verbündete gewinnen. Und man sieht auch den nächsten Schritt, den, glaube ich, Philipp von seinem Vater entfremdet. Also, dass er hier erkennen muss, dass sein Vater völlig skrupellos ist und auch auf das Leben von Gürtlern scheißt. Nur für einen, ja, Propagandasieg quasi letztendlich. Übel der Typ. Ja, auf jeden Fall sind wir dann jetzt durch. Ich kann noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und dann hören wir uns morgen schon wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Wie fühlst du dich, Bruder?
Als würde ich in einem mobilen Klo stecken.
Denk nicht drüber nach, sonst pinkelst du noch in deinen Anzug.
Niemand stirbt mit voller Blase.
Hallo liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier ist er wieder, der liebe gute alte Daily Watch. Folge 6 hat er mitgebracht. Die letzte Folge von The Expanse, die letzte Folge dieser Daily Watch Staffel ist damit auch erreicht. Wir haben die dritte Daily Watch Staffel geschafft. Mann, schon wieder. Das war jetzt die bisher kürzeste. Ich werde euch dann am Ende der Folge erzählen, womit wir weitermachen. Aber jetzt gehen wir erstmal in das große Finale von The Expanse rein. Die Folge hat den Titel Babylons Asche, im Original Babylons Ashes, wie es also schon üblich ist. Der Romantitel des sechsten Romans ist der finale Episodentitel der sechsten Staffel. Das war ja in jeder Staffel so. Dann schnell die Fakten. Erschienen ist die Folge am 14.01.2022. 65 Minuten ist sie lang. Regie führte Breck Eisner und das Drehbuch schrieben Daniel Abraham, Ty Frank und Naren Shankar. Dann rein in die Handlung. Wir beginnen natürlich wie immer auf Laconia. Wir sehen Duarte in den Himmel zu einem, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon geredet habe, da ist so ein schiffartiges Gebilde, das vermutlich, würde ich mal sagen, aus der Zeit der Erbauer der Ringtore kommt, das man, glaube ich, zu aktivieren versucht, und das schaut er sich mit relativ irrem Blick an. Kara derweil kommt mit Xen nach Hause und die Eltern reagieren jetzt nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, sondern massiv ablehnend auf Xen. Also die haben richtig Angst vor ihm. Der Vater nimmt sogar, als Xen auf ihn zukommt, ein Messer und verletzt Xen. Und wir sehen auch, dass Xens Blut jetzt schwarz ist. Xen wird dann in den Schrank gesperrt und die Eltern wollen die Soldaten rufen. Kara lockt dann ihre Eltern raus, indem sie eine Aufnahme von sich etwas entfernt vom Haus platziert, nutzt die Gelegenheit, dass die Eltern rausgerannt sind, um sie zu suchen, um Xen aus dem Schrank zu befreien, und die beiden laufen weg. Sie rennen zusammen in den Wald. Xen sagt, hier, du hast hier nichts zu essen, du wirst auch irgendwann sterben. Und sie sagt, ja, dann werden mich die Hunde wieder gesund machen, wenn ich sterbe. Und naja, krasses Ende für diese Storyline. Und dann sehen wir nochmal Duarte auf das Ding oben gucken. Ne? Gut, dann sind wir auf Sirius. Wir sind in einer Taktikbesprechung. Man macht jetzt einen Plan für den Kampf gegen Marco zusammen. Man sieht, dass Marco auf dem Weg zum Ring ist. Man plant, Marcos Flotte ist in drei Teile aufgeteilt, zwei richtige Kampfflotten und eine mehr so Versorgungsflotte. Man plant, dass Erde- und Mars-Flotten jeweils die Kampfflotten angreifen und dass allerdings die Flotte von Drummer soll diese Versorgungsflotte angreifen. Und es gibt noch einen Plan B, also weil das Problem ist, mit diesem Plan, wenn es Marco gelingt, den Ringtor zu erreichen und durchzuschlüpfen, dann wäre er unerreichbar, weil Railguns auf der Ringstation. Deshalb gibt es noch den Plan B, dass die Rossi plant, mit einem ziemlich waghalsigen Manöver die Railguns quasi zu übernehmen und gegen Marco wenden zu können. Das ist also jetzt im Groben und Ganzen der ganze Plan. Die Folge beschäftigt sich hauptsächlich damit, diesen umzusetzen. Und wir gehen erstmal in den Vorspann. Nach dem Vorspann sehen wir Philipp auf der Pella, der sich auf der Brücke zum Dienst meldet. Er ist wieder eingesetzt worden. Rosenfeld hat dafür gesorgt, hat Marco dazu überredet. Miteinander sprechen die beiden allerdings nicht. Und wir sehen, dass Marco wegen des Kampfes mal wieder, ja, wieder sehr optimistisch ist. Wie es ja immer ist. Nun ja. So, die Rossi hat sich einen Eisfrachter namens Gian Battista als Tarnung gesucht für den Anflug auf den Ring. Und man braucht den auch für andere Sachen, aber das erkläre ich gleich. Auf der Rossi bereitet man sich für den Kampfeinsatz vor. Man sieht, dass Naomi zeigt jetzt Clarissa offen, dass sie sie auch akzeptiert, indem sie ihr einen Auftrag gibt. Man sieht allerdings, dass diese auch immer noch schwach ist vom Einsatz ihrer Mods. Sie hat einen Schwächeanfall, als sie allein ist, und begibt sich dann auf die Krankenstation, lässt sich untersuchen und die Krankenstation gibt ihr noch 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob das steht bei weiterem Einsatz der Mods oder allgemein, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber naja, viel Zeit hat sie anscheinend nicht mehr, will allerdings offensichtlich die Zeit, die sie hat, noch so gut wie möglich nutzen. Auf der Rossi kocht für alle, für sich und für alle ein Abendessen, das die Gruppe dann auch gemeinsam genießt. Wir sehen noch, wie Amos ihr sagt, dass er den Angriff mitführen wird und ihr quasi die Verantwortung als Mechanikerin übergibt für die Rossi, was natürlich auch großer Vertrauensbeweis ist. Ja, jetzt sehen wir erstmal, wie der Kampf außerhalb des Rings stattfindet. Wir sehen nämlich, also von der Marsflotte sehen wir gar nichts. Wir sehen allerdings, wie die UN-Flotte ihren Verband angreift und erstmal direkt die Pella ausfindig machen kann und diese angreift und dieser auch, ja, Schäden zufügen kann, sodass sie stoppen muss. Allerdings ist das Überraschende, dass der Rest der Philippinaros-Flotte nicht stoppt, um zu helfen. Und das macht natürlich gleich mal stutzig. Drama derweil bereitet sich auf ihren Kampf vor. Es stellt sich bei der UN heraus, dass die Pella wohl eine Art Köder war und nicht die echte Pella, die zurückgelassen wurde. Weil im Kampf den, wie heißt der Drama führt, in dem Ding befindet sich auch ein Frachter, der irgendwann sich herausstellt als die getarnte Pella, weil die wirft irgendwann ihre Tarnung ab und greift an und macht hier, setzt Drummers Kampfgruppe fast komplett außer Gefecht. Drummer will sich dann mit ihrem Schiff opfern, um die Pella zu rammen, doch Walker vom Golden Bow macht das noch vor ihr, rammt die Pella. Bei diesem Manöver wird die Pella auch ordentlich beschädigt. Rosenfeld wird dabei tödlich verwundet und stirbt dann auch. Aber Drummer kann, die Pella kann trotzdem entkommen. Drummer kann nicht mehr machen, hat allerdings zumindest Zeit verschafft, würde ich mal sagen. So, die Rossi und die Gian Battista erreichen derweil den Ring. Es ist so, dass die Kämpfer, die also auf der Ringsphäre in der Mitte auf der zentralen Station die Railguns, die Kontrolle über die Railguns übernehmen sollen, die sind in einzelnen Pods und die in irgendwelchen Containern quasi, also Pods sagen sie immer, es sind halt so Frachtcontainer, in denen sitzen sie drin und da sind ganz viele an Bord der Gian Battista und der Plan ist, die alle loszuschicken und quasi zu hoffen, dass die Railguns halt auf diese Dinger feuern und dabei aber ganz häufig die nicht besetzten Container erwischen. Das passiert dann auch. Wir sehen, dass einige unterwegs verloren gehen. Allerdings gelingt es ein Paar durchzukommen. Allerdings, bevor das passiert, bekommt die Rossi, die quasi auch den Angriff mit abdeckt, am Reaktor was ab und droht, an den Rand der Blase zu stoßen, wenn man den Reaktor nicht wieder zum Laufen kriegt, was einfach eine Auslöschung der Rossi zufolge hätte. Das haben wir ja in Staffel 3 gesehen, dass das passiert, wenn man den Reaktorrand berührt. Den Rand der Blase berührt, nicht den Rand des Reaktors. Clarissa, die jetzt Mechanikerin ist, macht sich auf den Weg, das zu reparieren. Und sie schafft es auch, das zu reparieren. Also wir sehen, dass sie da ganz schön zu kämpfen hat, körperlich bei der Reparatur. Dann sehen wir aber, wie die Systeme rechtzeitig wieder hochkommen. Die Rossi kann die Zielerfassung der Medina-Station zerstören, was die Schuss... Möglichkeiten der Railguns, also besser gesagt die Genauigkeit der Railguns verringert, sodass die nur noch blind feuern können und nicht mehr gezielt die Pots angreifen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Leute auf die Ringstation schaffen, sich steigert. Die Rossi muss jetzt vor den Railguns hinter der Medina-Station verstecken, die allerdings selbst wohl nicht anscheinend kämpfen kann, das sehen wir jetzt hier die ganze Zeit. Aber auch nicht so leicht einzunehmen ist. Auch das muss man sagen. Die Teams landen auf der Ringstation. Es bleiben von anfangs, ich glaube es waren jeweils 12 Leute pro Team, bleibt nur etwa die Hälfte jeweils übrig, teilweise sogar ein bisschen weniger. Es sind 3 Teams gewesen. Das Team, in dem Amos und Bobby sind, die sind noch zu 6. Die anderen sind, glaube ich, einmal zu 5 und einmal irgendwie nur noch 2. Und die sehen sich ziemlich schnell heftigstem Beschuss ausgesetzt. Also wirklich richtig massiv und da werden die Teams auch ganz schön aufgerieben. Bobbys und Amos Team kann sich in Schächte so ein bisschen retten, die da aufgebaut sind. Ist dann erstmal kurz in Sicherheit, aber dann macht Bobby den Terminator. Also geht einfach, Bobby ist ja wieder in ihrem marsianischen Kampfanzug.
der extrem viel aushält. Und in dem geht sie dann einfach alleine badassmäßig auf das Ding zu, ist allerdings nicht in der Lage, die Railguns zu übernehmen, den Kontrollraum zu übernehmen, sondern kann diesen nur mit massiven Granaten zerstören, was die Railguns halt außer Gefecht setzt. Es ist letztendlich, ist dann, also Amos schützt sie dann noch vor anderen Angreifern, die dann von der Rossi am Ende ausgeschaltet werden. Also, Entschuldigung, ich musste gehen. Das Ergebnis ist also eindeutig, der Kampf hier ist zwar gewonnen, die Railguns sind allerdings ausgeschaltet statt übernommen. Das heißt, man kann, wenn Marco jetzt mit einer großen Flotte ankäme, nicht wirklich was tun. Ja, dann sind wir an Bord der Pella. Marco hat die ganze Zeit auch, ist davon ausgegangen, dass Duarte ihm nochmal weitere Waffen schicken würde. Das verweigert Duarte ihm allerdings per Nachricht. Philipp spricht mit Marco über Rosenfels Tod und in dem Gespräch erkennt Philipp endgültig die Egomanie seines Vaters, dass der, naja, als er Philipp da reden gesehen hat, er ist so stolz, denn Philipp hat das von ihm alles bekommen und bliblablu. Es ist alles, was Philipp gut kann, bezieht er mal wieder nur auf sich. Ja, und Marco will Medina wieder einnehmen und hält da noch eine große Rede. Und der Einzige, der sich von der Rede nicht völlig einnehmen lässt, ist Philipp. Der sitzt da und guckt desillusioniert. Aber naja. Wird wohl mitfliegen. Mitfliegen müssen. Die Rossi derweil erfährt, dass keine Hilfe kommen wird. Und während die Gruppe mögliche Strategien bespricht, also zum Beispiel die Giambattista explodieren zu lassen in Marcos Nähe und damit vielleicht ihnen zumindest Schaden zuzufügen und dann quasi einen mutigen letzten Kampf zu kämpfen, denn die Railguns wird man nicht wieder schnell genug in Schwung bringen, Medina kann man nicht einfach erobern. Also man sieht, steht irgendwie nicht gut da. Aber Naomi bekommt dann eine Idee, sie will die Entitäten nutzen, um Marco auszulöschen. Und jetzt ist es so, dass die Pella sich und ihr ganzer Verband sich dem Ring nähert und innerhalb des Ringes wird alles an vorhandener Masse genau getimt durch die Ringe geschickt, damit quasi die Menge an Dingen, die durch den Ring fliegen, hoch genug sind, um die Entitäten zu erwecken. Und das passiert, klappt tatsächlich, denn Marcos Schiffe werden einfach aufgelöst von den Identitäten. Als das gelungen ist, ist man natürlich größtenteils zufrieden auf der Rossi, allerdings Naomi schreit natürlich vor innerem Schmerz, weil Philipp dadurch natürlich auch stirbt. Ja, und dann machen wir einen Sprung. Der Krieg ist gewonnen, die Zukunft muss gesprochen werden. Man sieht alle an einem Tisch sitzen, die Erdenleute, die Marsleute und auch Drummer, die jetzt urplötzlich von Nico Sanjurani unterstützt wird. Keine Ahnung. Auch eine Opportunistin hoch 10. Man kommt zu dem Schluss, dass eine Transportunion eingesetzt werden sollte. Die Idee von Erde und Mars ist, drei gleichberechtigte Partner, einmal Erde, einmal Mars, einmal Gürtel, was natürlich aber letztendlich bedeuten würde, dass die Inneren immer zusammen den Gürtel überstimmen konnten. Und da kann Drummer natürlich nicht gut mit. Und man kommt dann, also es herrscht einfach sehr viel Misstrauen untereinander. Und man merkt schon, dass Avasarala ihre Macht nicht abgeben will. Sie muss alles unter Kontrolle haben. Aber man kommt dann zum Schluss, okay, dann lasst uns eine Transportunion aufsetzen, die wirklich unabhängig ist. Und es muss dann allerdings eine Person an der Spitze dieser Transportunion sein, die bewiesen hat, dass sie unabhängig ist, dass sie neutral ist, dass sie wirklich nur zum Wohle der Menschenarbeit agiert. Und diese Person ist der ebenfalls im Raum anwesende James Holden. Wer selbst soll das sein? Er akzeptiert, sagt aber, dass er einige Bedingungen hat, unter denen er das akzeptieren könnte. So, und dann wird das ganze Ding der Weltöffentlichkeit oder der Sol-Öffentlichkeit vorgestellt, oder der Universumsöffentlichkeit vorgestellt. Und es ist schon ratifiziert bei Erde und Mars jeweils. Und das gibt Holden die Möglichkeit, nach seiner tolle Rede, die er da vorbereitet hält, noch zu erweitern und zur Überraschung aller als erste Amtshandlung zurückzutreten. Und er hat nämlich als Bedingung ausverhandelt, dass die Vizepräsidentin dieser Transportunion Kamina Drummer werden soll. Und mit diesem Move macht er Drummer zur Präsidentin. Aber Sarala ist natürlich mal wieder richtig angepisst, akzeptiert es dann aber letztendlich, weil er ja auch sagt, ey, das ist der einzige Weg, Frieden zu haben. Ihr habt den Gürtlern das nicht von euch auslassen wollten. Deshalb musste ich zusammen mit Drummer diesen Trick anwenden. Ja. Also, wir haben jetzt diese neue Transportunion, die jetzt in Zukunft den Verkehr durch die Ringtore regeln soll, denn es ist ja nicht immer so, dass man einen verrückten Warlord umbringen muss. So sollte man also im Normalfall schauen, dass die Masse, was war's, dass das Masse, ach, ich hab's mir nicht gemerkt, Masse-Energie-Ding nicht einen bestimmten Punkt überschreitet, sodass man sicher durch die Ringtore reisen kann. Ja, also die Rossi fliegt jetzt wieder los, hat jetzt eine Fünferbesatzung, denn auch Bobby füllt endgültig die Besatzung der Rossi auf, was eigentlich irgendwie cool ist und passend ist. Und man fliegt neuen Abenteuern und Aufgaben entgegen. Und man spricht über die Zukunft, Naomi und Holden sprechen über die Zukunft, und während Naomi da ihren Monolog hält, sehen wir, dass Philipp, was Philipp gemacht hat, nachdem er gesessen hat nachdem er sich die Ansprache von seinem Vater anhören musste und da desillusioniert war. Er ist nämlich aufgestanden, hat sich eins der Reparaturschiffe geschnappt und dem seinen Namen eingetragen als Besitzer, allerdings nicht als Philipp Inaros, sondern als Philipp Nagata, und hat die Pella verlassen, lebt fortan als Philipp Nagata und, ja, lebt also noch. Das weiß Naomi natürlich nicht, und so viel kann ich auch sagen, auch in der Buchvorlage wird sie das niemals erfahren. Sie wird immer glauben, dass ihr Sohn gestorben ist. Aber, naja. Wir als Zuschauer wissen immerhin, dass er seinen Sinneswandel hatte und dass er noch lebt und jetzt ein anderes, besseres Leben führen kann als mit diesem Vater. Ein paar Dinge sind noch offen. Laconia ist da noch irgendwo. Also sie reden halt davon, was mit der Protokollmolekülprobe ist. Von Laconia an sich wissen sie ja anscheinend noch gar nichts. Da wird man sich noch drum kümmern müssen, um die Ringentitäten wird man sich noch drum kümmern müssen irgendwie, irgendwann, aber das ist eine Sache für die Zukunft, um die kümmert man sich später. Jetzt kann man erstmal den momentan gelungenen Status quo genießen, und ja, wir sehen, wie die Rossi ins All fliegt und die Serie und die Folge so enden. Oh, jetzt habe ich lange geredet, aber die Folge war ja auch recht lang. Wertung für heute gibt eine 10 von 10. Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Abschluss, auch wenn es natürlich ein paar Sachen offen sind, weil man ja, wie gesagt, nur 6 von 9 Büchern in der Serie verfilmt hat. Aber ich glaube, wenn man früher Schluss macht, hätte es, ja, also Buch 3 wäre auch möglich gewesen. Und hier, das war auch schon ein okayer Punkt, um den Abschluss zu setzen, weil du hast diesen ganzen Marco Inaros Kampf zu Ende gebracht, und ich werde auch gleich noch so ein bisschen andeuten, was in den Büchern noch passiert. Ich werde nicht groß spoilern, aber so ein paar Sachen, die halt die letzten 3 Bücher bestimmen werden, mal noch verkünden. Ich verkünde sie, das klingt so hochgestochen. Ich verkündige euch große Freude. Ja, auf jeden Fall 10 von 10 hier, das wird zu einem sehr befriedigenden Abschluss gebracht. Alle haben so ihre Rolle, der Kampf in der Ringsphäre ist fantastisch. Ist wirklich richtig intensiv, auch wenn es einen so einen kurzen Moment gibt, wo man so sieht, oh, Amos sitzt auf einem Stuhl und fliegt durch ein schlecht animiertes CGI-Chaos. Aber das ist an dem Punkt, wo man Amos quasi noch als, wo es noch übersichtlich ist, und an dem Punkt, wo es dann total unübersichtlich wird, sieht es schon wieder viel geiler aus. Also macht man sehr, sehr gut. Das sieht alles sehr cool aus. Das macht richtig Spaß, dieser Kampf. Der ist mega intensiv und du hast halt auch wirklich das Gefühl von Dringlichkeit und Gefahr für die Charaktere. Und dann mag ich auch Holdens Move am Ende, wie er da Avasarala quasi hinters Licht führt und für einen wirklich möglichen Frieden sorgt. Und ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein stimmiger, passender Abschluss für die meisten Charaktere. Schön, wie es ist. Und war eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Ich mag sie wirklich wahnsinnig gern. So, dann würde ich jetzt mal die Andeutungen kurz machen. Was würde eigentlich in Buch 7 bis 9 noch passieren? Wir haben da übrigens einen massiven Zeitsprung innerhalb der Handlung, nämlich von 30 Jahren. Und so viel kann ich sagen, zwei Sachen spielen eine Hauptrolle, nämlich einmal Laconia. Die tauchen nämlich in Buch 7 dann auf und übernehmen quasi die Herrschaft. Also die haben sich einfach darauf vorbereitet, hier alles zu übernehmen. Und in Buch 7, 8, 9 geht es auch dann immer mehr und mehr um die Ringentitäten und wie man die stoppen kann. Und da spielt Holden dann am Ende auch wieder eine ganz große Rolle. Und auch das ist Duartes eigentlich Hauptantrieb, die Menschheit davor zu retten. Auch wenn er da völlig skrupellose und bösartige Sachen rauszieht. Also Laconia wirkt im Buch, finde ich, nochmal krasser und übermächtiger, als die Freie Raummarine das teilweise hier ist. Oder hier teilweise wirkt. Also Laconia wirkt wirklich wie eine riesig krasse Bedrohung, die man dann halt auch bekämpfen muss. Und ja, das ganze Ding hat ein ziemlich krasses, fettes Ende. So viel kann ich schon mal sagen. Auch die Kara und Zan spielen noch eine Rolle zum Schluss hin in den letzten drei Büchern, vor allem in den letzten beiden Büchern. Ich glaube in Buch 7 gar nicht, aber in 8 und 9. Deshalb hat man das hier natürlich schon mal gezeigt. Ich finde es interessant, dass man in der Serie dieses Fass Laconia schon aufgemacht hat, obwohl man ja eigentlich, also man wusste ja vor Produktion der sechsten Staffel, dass es die letzte Staffel sein wird. Deshalb finde ich es interessant, dass man das noch aufgemacht hat. Vielleicht wartet man ja noch ein paar Jahre und verfilmt dann irgendwann mal noch, weil, wie gesagt, man hat ja diesen 30-Jahre-Zeitsprung, das heißt, man hat auch keinen Stress. Vielleicht kommt ja irgendwann doch noch mal eine Möglichkeit, dass man irgendwie macht, keine Ahnung, The Expanse, The Laconia Chronicles oder sowas, keine Ahnung. Aber, ne, dass man das noch mal irgendwie aufnimmt und dann doch zu einem Ende führt. Aber das ist jetzt erstmal nicht in Aussicht. Was in Aussicht ist, ist, dass es eine vierte Staffel im Daily Watch geben wird, die morgen startet. Und wir bleiben genremäßig in der Sci-Fi, gehen allerdings ein paar Jahre zurück und ich werde über die Neuverfilmung, die neue Serienverfilmung von Battlestar Galactica sprechen, also die aus den Nullerjahren. Wie das genau dann aufgebaut sein wird, hört ihr morgen in der Folge. Ich kann derweil noch zusätzlich sagen, heute mit dieser Folge zusammen erschienen in der Ranking-Schmiede natürlich ein Ranking der The Expanse-Staffeln, wie sich das gehört. Hört euch das gerne an. Und dann kann ich noch sagen, folgt dem Daily Watch gerne bei Instagram, abonniert den Daily Watch und bewertet ihn auch gerne. Und freut euch auf morgen, wenn wir weitermachen und in die vierte Staffel reingehen. Bis dahin, ciao, ciao.